Aus den Fernsehnachrichten außerhalb Russland kennt man hauptsächlich die dramatischen und grausamen Repressionen gegen Einzelpersonen oder Oppositionelle. Aber das ist nur ein kleinster Teil der Realität. Wie ich mich nach Beginn des Kriegs gefühlt habe, möchte ich niemandem wünschen. Alle meine und die Zukunftspläne meiner Familie sind in sich zusammengebrochen. Wir wollten nie im Exil bleiben. Das habe ich meinen Kindern versprochen.
Fragile Freedom. Researchers in Exile. Dass WissenschaftlerInnen frei forschen und lehren können, halten wir oft für selbstverständlich. Doch in manchen Ländern ist diese Freiheit in Gefahr, vor allem in autoritären Staaten. Forschende werden in ihrer Arbeit eingeschränkt oder sogar bedroht und verfolgt. In dieser Live-Podcast-Reihe erzählen WissenschaftlerInnen, die ins Exil gehen mussten, von ihren Erfahrungen. In Russland schränkt das Regime von Wladimir Putin die Freiheit der Wissenschaft seit Jahren immer weiter ein. Mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine hat sich die Situation noch einmal verschärft.
Heute leben ungefähr 3,6 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Weltbevölkerung, in Gesellschaften, in denen die Wissenschaftsfreiheit erheblich unter Druck geraten ist oder fast verloren. Warum ist das so? Warum sind Wissenschaftsfreiheit und WissenschaftlerInnen besonders oft Ziel für autoritäre Repression? Forschende sind unabhängige, kritische Köpfe. Sie folgen nicht Narrativen oder Propaganda von Machthabern, sondern entwickeln auch durch ihre Expertise und ihre Fähigkeiten eigene Haltungen. Sie arbeiten natürlich auch oft mit FachkollegInnen im Ausland zusammen, was auch nochmal eine eigene Perspektive ermöglicht. Und sie genießen oft hohen Respekt in der Zivilgesellschaft und durch ihre Rolle haben sie eine hörbare Stimme. Und all das sind natürlich Dinge, die autoritären Regimen nicht gefallen und die deren Aufmerksamkeit auf sie ziehen. Mit der Philipp-Schwarz-Initiative haben die Humboldt-Stiftung und das Auswärtige Amt einen Schutzraum für WissenschaftlerInnen geschaffen, die aufgrund ihrer kritischen Haltung oder kritischen Forschung gefährdet sind und ihr Land verlassen mussten. Mit der Philipp-Schwarz-Initiative erhalten sie Zuflucht in Deutschland an deutschen Institutionen wie der Martin-Luther-Universität. Und natürlich sind andere Philipp-Schwarz-Fellows von bewaffneten Konflikten betroffen und müssen deshalb fliehen. Auch in Europa sind illiberale Tendenzen zu beobachten. Und mit unserer Veranstaltung möchten mutige Philipp-Schwarz-Fellows, die Humboldt-Stiftung und Kongresse zu einer Reflexion über die Fragilität von Freiheit beitragen und zeigen, dass sie keine Selbstverständlichkeit sind. Ein Philipp-Schwarz-Fellow, der nicht in sein Heimatland Russland zurückkehren kann, hat sich bereit erklärt, heute mit uns zu sprechen. Für seine Gefährdung gibt es mehrere Gründe. Er arbeitet zum Beispiel seit langem mit ukrainischen FachkollegInnen zusammen und verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das allein bringt schon ein für uns unvorstellbares Risiko mit sich. Dazu und zu weiteren Gründen seiner Gefährdung werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Zu seinem Schutz haben wir seinen Namen und seine Stimme verfremdet und auch für das Publikum im Saal ist er nicht sichtbar. Sergej, zuerst einmal vielen Dank, dass Sie bereit sind, trotz aller Risiken heute im Podcast Fragile Freiheit über Ihre Arbeit und Ihre Situation zu sprechen. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle, die Sie nicht beantworten möchten oder können, sagen Sie das bitte unmittelbar, zu jeder Zeit. Würden Sie sich selbst und Ihr Fachgebiet einmal kurz vorstellen?
Guten Abend, Herr Albrecht. Guten Abend, Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst möchte ich mich dafür entschuldigen, dass wir uns heute nicht persönlich sehen können und auch für meine technisch verzerrte Stimme. Da viele meiner Familienmitglieder in Russland geblieben sind, müssten die Organisatoren und ich ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen, die in Wissenschaftskreisen, die normalerweise am offenen Dialog gewohnt sind, sehr unüblich sind. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich bin ein russischer Wissenschaftler und habe den großen Teil meines Lebens in Russland verbracht, wo ich in einem, würde ich sagen, unpolitischen Rechtsgebiet promoviert und habilitiert habe. Ein großer Teil meiner frühen Lehr- und Forschungstätigkeit habe ich in Deutschland verbracht. Ich habe mich immer für das deutsche Rechtssystem interessiert und deutsches Rechtssystem studiert. Das ist in meinem Forschungsbereich viele Parallelen zum russischen Rechtssystem vor der Oktoberrevolution aufweist. Zum Beispiel im Russland vor Oktoberrevolution war einfach unmöglich, eine Promotion abzuschließen oder eine Professur zu erhalten, ohne Vorlesungen des deutschen oder französischen Professoren zu besuchen. Es gab sogar ein Beispiel, das habe ich mich sehr gewundert, wann ich das gewusst habe. Die zaristische Regierung finanzierte am Ende des 19. Jahrhunderts einen speziellen Lehrkurs zum römischen Recht an der Universität Berlin für talentierte Gelernte, die eine Professur in Russland anstrebten. Viele dieser Studenten legten nach ihrer Rückkehr den Grundstein für heutige klassische russische Zivilrechtslehre. Zum Beispiel die Petrajitsky, Grimm oder Pokrowski und viele, viele andere. Als ich noch Doktorand war, hat mich ein Zitat von der sehr berühmten russischen Schriftsteller Anton Tschechow, übrigens ein Arzt, sehr gefallen. Und ich habe das immer weiter verbreitet. Ein meiner Doktoranden, ehemalige Doktoranden, er sagte einmal, es gibt keine nationale Wissenschaft, so wie es keine nationale Multiplikationstabelle gibt. Ich hatte das Glück, dass mein Doktorvater in Russland dieselbe Ansicht vertrat. Und den Austausch sowie gemeinsame Projekte mit ausländischen bzw. deutschen Wissenschaftlern erlaubt und bis vor kurzem aktiv unterstützte. Als der Februar 2022 kam, befand ich mich gemeinsam mit meiner Familie zu einem Forschungsaufenthalt in Deutschland. Nach einer Phase der Frustration, einer klaren Positionierung gegen die Invasion und meinem Wunsch, weiterhin mit westlichen und ukrainischen Kollegen zusammenzuarbeiten, sah ich mich gezwungen, meine Stelle in Russland aufzugeben.
Auf einige der Punkte, die Sie angesprochen haben, kommen wir gleich nochmal zurück. Ich würde gerne erst einmal die Frage stellen, was hat Sie bewogen, heute trotz aller Risiken dieses Gespräch mit uns zu führen?
Für mich das die erste und die wichtigste Grund ist, warum ich hier bin, dass ich persönlich die menschliche Beziehung mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen als ein Privileg ansehe. Soweit ich das verstehe, eine entscheidende oder wichtige Voraussetzung für die Stipendium von Philipp Schratz Initiative ist ein Gutachten von den deutschen Professoren und Professoren. Und für mich war das wichtig, die Aufmerksamkeit zu ziehen zu diesem Thema, dass nicht alle Wissenschaftler, die in Gefahr sind, solche Privileg wie ich haben. Und deswegen, das ist der entscheidendste Punkt, warum habe ich das Angebot angenommen und warum ich heute hier bin.
Wenden wir uns jetzt mal Ihren Forschungsthemen, Ihren Forschungsgegenständen etwas zu. Sie sind Rechtswissenschaftler und Sie haben es eben gesagt, rechtswissenschaftliche Forschungsthemen, Ihre Forschungsthemen sind nicht per se politisch und schon gar nicht per se regierungskritisch. Aber trotzdem kann es sein, dass rein wissenschaftliche Arbeit die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden auf sich zieht. Zum Beispiel, Sie haben eben erwähnt, Sie haben Kontakte nach Deutschland, in andere Länder. Die Äußerung von einer eigenen Haltung, einer persönlichen Haltung von Meinungen bringt Gefahren mit sich für Sie, aber nicht nur für Sie. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehen die Behörden davor? Was für Gefahren gibt es da?
Dann fange ich vielleicht mit der Entstehung der wissenschaftlichen Kontakte, wie ich bin dazu gekommen. Einige meiner Kontakte zum deutschen Wissenschaftler entstanden durch das wissenschaftliche Netzwerk meiner Doktorvaters. Andere durch Konferenzen und internationalen Projekten. Zu Ihren weiteren Fragen, wie sieht das aus mit Funktionsweise der Sicherheitsbehörden oder wie sieht das aus in Russland, in Realität? Wollte ich zwei Sachen erläutern, und zwar diese Funktionsweise dieses riesige staatlichen Verfolgungsapparat. Aus den Fernsehnachrichten von hier, ich meine außerhalb Russland, kennt man hauptsächlich die dramatischen und grausamen Repressionen gegen Einzelpersonen oder Oppositionelle. Aber das ist nur, wie gesagt, ein kleinster Teil der Realität. Wenn ich nenne als Beispiel, wenn jemand eine kritische oder nicht regierungskonforme Meinung äußert und diese bei den Sicherheitsbehörden gemeldet wird, beginnt der Druck. Es geht so los. Ab diesem Moment steht die Person nicht mehr nur einem Verwaltungsorgan gegenüber, sondern der gesamte Staatsapparat wird mobilisiert. Diese Macht richtet sich nicht nur gegen die Person selbst, sondern auch gegen deren Familie, die ebenfalls betroffen ist. In dieser Situation entsteht ein Existenzrisiko für alle Beteiligten. Es gibt keinen wirksamen Rechtsschutz gegen den Staat, weil alle staatlichen Organe Teil dieses Apparats sind. Vielleicht das ist ein bisschen dramatisch zu hören, aber wenn wir als so annehmen, dass wenn das jemand sich geäußert hat, dann ist das, ich meine, alle Beamten gehörlos, sind taube Personen. Es besteht keiner Kontakt mehr. Und wenn wir uns vorstellen können, alle springen rein in einen schwer bewaffneten Panzer. Also das heißt, wenn das keine Rechtsstaat existiert, dann kannst du nicht im Gericht verklagen. Du findest keinen Rechtsschutz mehr, wenn du dich gegen die Regime sozusagen darstellst. Und daher muss jeder gut überlegen, ob er bereit ist, allein wegen einer Meinungsäußerung die Verantwortung für seine gesamte Familie zu übermitteln. Also das heißt, wenn wir über Familie sprechen und dieses Risiko, Existenzrisiko, das heißt, wenn die alle Beamten jetzt im Panzer sich befinden, das wird keinen Anspruch zum Beispiel auf Rente deiner Eltern zu bejahen. Oder es wird dein Girokonto einfach gelöscht. So, du kannst es, wie gesagt, es besteht ein schon Existenzrisiko. Und in der Realität gibt es wahrscheinlich mehr Menschen, die mit der Politik nicht einverstanden sind, als wir vielleicht denken. Und noch vielleicht ein Beispiel, wie die Vorgehensweise dieses Verfolgungsapparats mit Wissenschaftlern. Weil ich selbst zu einer Wissenschaftskreis gehöre und deswegen kenne ich nur die ein bisschen aus, wie das funktioniert mit Wissenschaftlern. Natürlich mit Oppositionellen funktioniert das ganz anders, ganz heftig. Aber mit Wissenschaftlern, das funktioniert so. Ich habe von meiner ehemaligen Kollegin erfahren, schon vor dem Krieg. Dieser Kollege hat vor dem Krieg von 2022 mit einer ausländischen Kollegin kooperiert. Nach der Rückkehr aus dem Ausland erhielt der einen Anruf von der Sicherheitsbehörden und wurde zu einem informellen Gespräch eingeladen. Und gleich zu Beginn des Gesprächs sagt der Mitarbeiter: "Bitte haben Sie keine Angst. Wir wollen uns heute nur kennenlernen. Ich werde Ihnen keine Frage zu Ihrer Reise, Ihrer Kooperationspartner oder Ihrem Forschungsprojekt stellen. Ich möchte Sie nur persönlich kennenlernen. Das ist alles." Doch es wurde angedeutet, dass er später erneut eingeladen werden könnte, um konkrete Fragen zu besprechen. Wenn der Wissenschaftler dieses Angebot im Anführungszeichen stillschweigend annimmt, hat er sich in eine informelle Vereinbarung begeben. Lehnt er es ab, setzt er sich und seine Familie einer erheblichen Gefahr aus. Ich habe schon bereits erwähnt. Aufgrund der Geschichte meiner Familie, die in der Stalinzeit vom Sicherheitsdienst verfolgt wurde, werde ich niemals in der Lage sein, ein solches Kooperationsangebot anzunehmen.
Sie haben es sehr anschaulich gemacht, wie sehr allein schon die Pflege von Kontakten ins Ausland Risiken mit sich bringt, verbunden mit Meinungsäußerungen, kritischen Meinungsäußerungen, dann nicht nur gegen die Person, sondern der gesamte Sicherheitsapparat richtet sich auch gegen die Angehörigen. Es gibt keine Rechtsmittel, es gibt keinen Rechtsweg, dagegen vorzugehen. Und besonders eindrücklich finde ich, wie Sie erläutern, dass eine harmlose, in Anführungszeichen harmlose Einladung zu einem Gespräch eine implizite Drohung für die Person und die gesamte Familie mit sich bringt. Wenn wir noch auf einen anderen Aspekt der Beziehungen ins Ausland schauen, die für jede wissenschaftliche Tätigkeit unerlässlich sind. Seit 2022, nach der Invasion Russlands in die Ukraine, wurde jede institutionelle wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland von deutscher Seite ausgesetzt. Ich habe es so verstanden, dass Russland das dann natürlich auch umgesetzt hat. Mittlerweile geht es in Russland so weit, dass mehrere deutsche Wissenschaftsorganisationen zu unerwünschten Organisationen erklärt wurden in Russland. Gibt es überhaupt noch Kontakt zwischen deutschen und russischen Forschenden und Studierenden?
Soweit ich weiß, sind die persönlichen Kontakte zwischen deutschen und russischen Wissenschaftlern nicht offiziell verboten, mindestens von der deutschen Seite. Allerdings ist es für russische Kollegen, die in Russland geblieben sind, es kann sein aus verschiedenen Gründen, wegen Eltern oder Auslandsreiseverbot. Und für die Kollegen, die in Russland geblieben sind, viel gefährlicher geworden, solche Kontakte weiter zu pflegen. Auch wie ich schon bereits erwähnt habe, du kannst nie sicher sein, wer von deinen Kollegen schon eine dieser informelle Vereinbarung geschlossen hat. Also du kannst mit niemandem teilen, ob du einen Kontakt mit Kollegen aus Ausland weiterpflegst.
Wenn es diesen Kontakt eigentlich auch schon auf individueller Ebene weitgehend nicht mehr gibt und es eigentlich auch kaum mehr möglich ist, Erkenntnisse auszutauschen, was bedeutet das für gemeinsame Forschungsarbeiten, die es in der Vergangenheit ja gegeben hat? Es gibt ja eine Tradition der deutsch-russischen wissenschaftlichen Zusammenarbeit, auch in Ihrem Fachgebiet. Was bedeutet das für die gemeinsamen Forschungsarbeiten?
Wenn ich überhaupt zum diesem Thema äußern darf, wollte ich Folgendes erwähnen. Für mich ist es sehr schade, dass ab einem Moment, das hängt nicht nur mit Krieg zusammen, das habe ich schon nach dem Austausch mit anderen Kollegen schon erfahren, dass die grundsätzlich die Interesse an dem postsowjetischen Raum untergegangen ist. Von mir aus, Deutschland hat hervorragende Expertise im Recht, im postsowjetischen Raum und im Russland auch. Und diese Expertise, wenn es sie diese Expertise verloren geht, das ich schätze als ein Schade, ja, dass ich, wenn ich, wie ich das verfolge, die ganzen Stellen werden bald abgeschafft, die sich mit postsowjetisches Raum beschäftigt haben. Die Institutionen sind in Gefahr. Als ein Beispiel, die aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive, keine Vorteil oder ist, dass es die, dass eine renommierteste Zeitung von Berg Verlag, und zwar Zeitung für Wirtschaft und Recht in Osteuropa, würde am Ende 2022 im Parterre Form eingestellt. Diese Expertise, ich würde das nochmal betonen, das unglaubliche Niveau. Sogar viele russische Wissenschaftler haben viel zu lernen von den deutschen Kollegen, die sich mit russischem oder postsowjetischem Recht sich beschäftigen haben. Es gibt immer viel zu lernen. Und in Deutschland war immer die, sozusagen, die Plattform, die Ort, wo die Wissenschaftler auf den gesamten postsowjetischen Raum sich einfach getroffen haben, nach dem Zerfall der Sowjetunion, war damals eine große Probleme, weil alle waren einen Moment unabhängig und in Deutschland hat diese Plattform, diese Ort sozusagen vorgeschlagen. Und diese Expertise beweisen auch.
Also wir sehen an diesem Beispiel, dass hier nichts pausiert wird, sondern hier gehen Inhalte, Strukturen verloren und müssten dann irgendwann neu aufgebaut werden. Wenn wir jetzt den Blickwinkel etwas ändern und auf Sie persönlich schauen, die Folgen des Exils für Sie und Ihre Familie. Sie haben es eingangs schon erwähnt, Sie waren zum Zeitpunkt der russischen Invasion in die Ukraine schon zu einem Forschungsaufenthalt in Deutschland. Ich würde gerne ein bisschen mehr darüber erfahren, was es bedeutet hat, diese Invasion, die Folgen der Invasion für Sie selbst, für Ihre Familie. Was ist dann passiert? Wann haben Sie gemerkt, Sie können vorerst nicht zurück? Was ist in Halle passiert? Und wie sieht Ihr Leben momentan in Halle aus?
Vielleicht ganz am Anfang wollte ich klarstellen, dass meine Situation oder die Situation meiner Familie kann überhaupt nicht vergleichen mit der Lage oder die Situation der ukrainischen Flüchtlinge, die natürlich in viel größerer Gefahr sich befanden. Wir haben das vielleicht erstaunlicherweise, wir haben mehr ukrainische Freunde hier im Halle gefunden als die russischen Freunde. Und natürlich kann man überhaupt das nicht vergleichen. Aber wenn wir, ich meine, einfach von der Lage, von der Anfangslage. Aber wie ich mich nach Beginn des Kriegs gefühlt habe, möchte ich niemandem wünschen. Es war eine Zeit voller der Frustration. Alle meine und die Zukunftspläne meiner Familie, die Karriereaussichten und die Erwartungen meiner Kinder sind in sich zusammengebrochen. Ich konnte mich überhaupt nicht auf meine Forschung und Arbeit konzentrieren, sondern verbrachte 2, vielleicht 3 oder mehrere Wochen nur damit, rund um die Uhr Nachrichten zu verfolgen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass mich in dieser Zeit meine Kollegen an der Universität Halle unterstützt haben. Ihre Unterstützung war nicht nur verbal, sondern auch praktisch. Mit Einladungen für die gesamte Familie, offene Gespräche, gemeinsame Planung, eine neue Existenz und Suche nach Beförderungsmöglichkeit für einen weiteren Aufenthalt in Deutschland. Unterstützung bei der Anstellung und so weiter und so weiter. Das war alles andere als selbstverständlich. Und ich schätze es sehr. Es war schwer, ein komplett neues Leben aufzubauen. Und das nicht nur für mich, sondern für die ganze Familie. Fast 3 Jahre sind vergangen, ich meine nach dem Anfang des Kriegs. Aber nicht alle Familienmitglieder haben das neue Lebensplan vollständig akzeptiert. Die Kinder vermissen die Großeltern sehr und verstehen nicht, warum wir nicht zurückkehren können. Aber wir als Eltern, also die Leute, die Verantwortung für eigene Kinder tragen, sind zufrieden, dass sich die Kinder in der Schule sehr wohl fühlen.
Sie sind Rechtswissenschaftler, Sie sind kein Politikwissenschaftler oder Soziologe. Ich möchte Sie dennoch bitten, den Blick einmal nach Russland zu wenden. Und vielleicht eine ganz persönliche Einschätzung zur Situation dort zu geben. Ganz konkret, wir alle kennen einzelne Personen des Widerstands in Russland, Alexei Nawalny zum Beispiel. Aber wo, glauben Sie, steht die Zivilgesellschaft? Gibt es Proteste? Sehen wir sie nur hier im Westen nicht? Gibt es Widerstand? Wie ist es in den Medien? Welches Bild wird dort von der Ukraine gezeichnet, von Deutschland, vom Westen? Wie schätzen Sie ganz persönlich die Situation in Russland ein?
Vielleicht als erstens, was wir von außen beobachten können, ist nur ein Teil der Realität in Russland. Die journalistische Arbeit in Russland, und ich meine jetzt nicht die Berichterstattung aus Moskau, sondern aus gesamter Russland, ist erheblich erschwert. Die staatlichen Medien trauen nicht nur niemandem außerhalb Russland, sondern auch viele Russen selbst nicht. Außerdem habe ich bereits erwähnt, welche Konsequenzen man wegen einer Meinungsäußerung befürchten muss. Der Krieg hat diese Lage, ich meine diese Verfolgungslage und die Einschränkungen in der Meinungsfreiheit erheblich verschlechtert und verschleunigt auch alle die Prozesse. Allein wegen Meinungsäußerung gegen den Krieg sind Tausende Menschen im Gefängnis. Öffentliche Protesten auf den Straßen führen sofort zur Verhaftung. Ich habe das nur Beispiel mit Wissenschaftlern erwähnt. Aber die öffentliche, wenn jemand auf der Straße geht und protestiert gegen das Regime oder Krieg, das reicht vollkommen aus für eine strafrechtliche Verfolgung dieser Person. Und wie gesagt, die Staatsgewalt greift nicht nur die Person selbst an, sondern auch ihr Umfeld. Leider ist es ganz schrecklich, aber in Russland gilt, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Das kam von der Stalinzeit und jetzt bis für alle Bevölkerung, jetzt ist klar, dass wenn du sich gegen äußert, dass automatisch heißt es, dass du dich als Staatsfeind erklärt hast.
Mit all den Konsequenzen, die Sie eben beleuchtet haben für die eigene Person und für das gesamte Umfeld. Welches Bild wird in den Medien gezeichnet? Wie wird dort das Regierungsnarrativ unterstützt, propagiert? Der Blick in den Westen, der Blick in die Ukraine?
Es hat, glaube ich, vor dem Krieg angefangen, dass alle sind gegen uns und wir müssen zustehen gegen die feindliche West. Ich höre jetzt vor, nicht bewerten, wie genau die Statistik aussieht, aber ich glaube das oder ich schätze das, weil ich mit vielen Freunden im Kontakt bleibe, dass mindestens 15-20% der Bevölkerung sind nicht nur gegen das Krieg selbst, sondern gegen das Regime. Weil sie haben diese sozusagen die Ursachen von Krieg klar für sich selbst gestellt. Aus welchem Grund hat dieser grausame Krieg angefangen? Und wer hat das sozusagen die Flamme entzündet?
Schauen wir auf die Universitäten, vielleicht auch auf die Schulen. Haben Sie einen Eindruck oder haben Sie Berichte davon, wie Themen wie der Krieg gegen die Ukraine dort an den Universitäten oder den Schulen behandelt werden?
Wie gesagt, als der Krieg begann, waren wir, es war reiner Zufall, außerhalb Russland. Was wir von unseren Freunden und Kollegen erfahren haben, ist wahrscheinlich einigen von Anwesenden bereits bekannt. An allen Schulen wurde ein neues Fach, und zwar Gespräche über Wichtiges, eingeführt in alle Schulen, in dem beispielsweise die Invasion in den Krieg verteidigt wird. Das hängt natürlich, die Stoff von diesem Lehrangebot hängt sehr viel von der Lehrerin ab. Es gibt die Lehrer, die die Situation akzeptiert haben, aber sie versuchen in diesem Fach vielleicht was anderes zu Kindern zu vermitteln. Erzählen über die Geschichte des Russlands oder, was weiß ich noch, über die Region, wo sich die Schule befindet. Es gibt keinen sozusagen Lehrplan. Was muss genauer an diesem Fach beigebracht werden für Kinder? Und deswegen, einige Lehrer nutzen diese Lücke sozusagen, um nicht über die Ukraine oder über dieser Krieg recht zu fertigen, sondern über vielleicht was viel mehr Interessantes für Kinder beizubringen. Es würde auch ein neues staatliches, kontrolliertes Geschichtslehrbuch eingeführt, das allein im Unterricht zugelassen ist. Also das komplett neue Buch, Lehrbuch über die Geschichte, nicht nur Russland, sondern Weltgeschichte, konzeptiert, und dieses Buch ist allein zugelassen für alle Unterrichtungen. Die Unterrichtsstunden in Englisch würden verkürzt. An der Uni-Ebene, kurz vor dem Anfang des Krieges, würde eine neue Stelle, und zwar Prorektor für junge Generationen, eingeführt. Ganz neue Stelle, sozusagen Vizerektor oder Prorektor. Die einzige Aufgabe von dieser Person ist, dass die Studenten die Haupt- oder die führende Rolle Russland beizubringen. Das bringt die Studenten bei, dass wir sollen stolz sein, weil wir Russen sind. Abgesehen davon, was jetzt gerade in der Ukraine passiert, weil es würde so vermittelt, dass wir haben das Recht und es würde das rechtsgefertigt, sozusagen Rechtsfertigung. Das, was an der Uni-Ebene was verändert hat.
Zum Abschluss würde ich gern den Blick noch einmal nach vorne richten. Wie schauen Sie in die Zukunft? Gehen Sie davon aus, dass Sie und Ihre Familie irgendwann einmal nach Russland zurückkehren können?
Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Familie nach Russland zurückkehrt. Wir wollten nie im Exil bleiben. Das habe ich meinen Kindern versprochen. Meine Frau bringt den Kindern die russische Sprache bei und sie lesen gerne russische Literatur. Ob das Kriegende der richtige Moment für eine Rückkehr sein wird, bleibt für mich mindestens fraglich. Das ist nicht auszuschließen, dass die nach außen gerichtete Aggression dann nach innen gewendet wird. Eine friedliche Zukunft und berufliche Perspektiven setzen vielmehr eine politische Veränderung oder einem Regimewechsel voraus. Aber wir haben uns und die Familie entschlossen, dass wir müssen vor allem wegen unserer Kinder optimistisch bleiben. Danke.
Sergej, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für Ihren Mut und für Ihre Offenheit.
Vielen Dank, dass Sie diese Folge von Fragile Freiheit gehört haben. Diese Live-Podcast-Reihe wird Ihnen präsentiert von der Wissenschaftskommunikationsagentur Congressa in Zusammenarbeit mit der Alexander von Humboldt Stiftung. Weitere Episoden und Informationen zu dem Projekt finden Sie auf unserer Website. Den Link gibt es in den Shownotes. Fragile Freiheit wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2024 Freiheit gefördert.